Willkommen zum Durchblick Philosophie, der unerschöpflichen Bibliothek der philosophischen Gedanken. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie sowie durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen inklusive Abiturvorgaben. Im Moment sind wir in der Staatstheorie. Vergangene Episode ging es um Platon. Ganz kurze Wiederholung. Platon war einer der bedeutendsten Philosophen der Antike. In seinem Dialog Politeia, der Staat, entwickelt er den Gedanken, dass es einerseits im einzelnen Menschen drei verschiedene Teile mit unterschiedlichen Zielen gibt. Vernunft, Eifer und Begierden. Und dass andererseits diesen drei Teilen auch drei Arten von Menschen oder drei Arten von Lebensmodellen entsprechen. Das Vernunftmodell sucht nach Wahrheit und Erkenntnis, das Eifermodell sucht nach Ehre und Anerkennung, das Begierdenmodell sucht, nach allen möglichen materiellen Dingen, auf die man so gierig sein kann. Zum Beispiel Geld, Rausch und so weiter. Diese drei Modelle kommen im Staat zusammen und müssen da irgendwie organisiert werden, weil die sich ja teilweise widersprechen. Sowohl im einzelnen Menschen als auch im Staat kann das aber nur dann klappen, behauptet Platon, wenn die Vernunft die Führungsrolle übernimmt und die Begierden mit Hilfe des Eifers kontrolliert. Im Staat heißt das, die Vernünftigen sind die, die sich nur der Wahrheit verschreiben. Die Wahrheit ist nämlich in sich stimmig, sie ist unbestechlich und unveränderlich. Während die Begierden ständig miteinander im Clinch liegen und sich auch immer wieder verändern. Und die Vernünftigen sind nun mal die Philosophinnen und Philosophen. In der letzten Episode habe ich diesen Gedanken ausführlicher entwickelt. Die heutige Episode wird etwas länger als sonst, Vorwarnung. Wir beginnen mit der Frage, mit der ich die letzte Episode verlassen habe. Selbst wenn das alles jetzt stimmt, also selbst wenn es diese Menschentypen wirklich gibt und selbst wenn wir wüssten, wer richtiger Philosoph ist und wer nicht und selbst wenn die Philosophen wirklich am besten geeignet wären, den Staat zu kontrollieren, wie können wir sicherstellen, dass die das dann auch konsequent und richtig machen? Dass sie also unbestechlich bleiben und nicht irgendwann abdriften und doch noch ihren eigenen Vorteil suchen oder den Vorteil ihrer Familie, ihrer Kumpels oder irgendwelcher Lobbygruppen. Für Platon gibt es mindestens zwei Stellschrauben, an denen wir jetzt im Staat drehen müssen, damit das klappt. Erstens die Erziehung der Herrscherklasse, zweitens ihre Besitzverhältnisse. Erstens Erziehung. Zunächst einmal heißt Philosophos ja wörtlich übersetzt Freund der Weisheit. Das ist eine Frage der inneren Einstellung und Einstellungen kann man sich aneignen, kann man lernen oder auch gelehrt bekommen. Der Schlüssel zum Funktionieren des Staates sind die Herrscherinnen und Herrscher, also muss die Herrscherklasse richtig erzogen werden. Erziehung und Pädagogik müssen so gestaltet werden, dass die erstens die geeigneten Kandidatinnen auswählen und die dann zweitens jahrelang trainieren in der Treue zu den ewigen unwandelbaren Wahrheiten. Platon schwebt da ein sehr ausführlicher Lehrplan vor, in dem Mathematik eine Rolle spielt, denn da geht's ja anscheinend auch um ewige Wahrheiten. Siehe letzte Episode. Außerdem ist Sport sehr wichtig, aber auch Musik. Die Gesetze der Harmonie leiten sich nämlich anscheinend irgendwie aus der Physik oder der Mathematik ab. Siehe Episoden 24 bis 25. Andererseits hat die Musik eine große Auswirkung auf unser Gefühlsleben. Platon hat darum ziemlich genaue Vorstellungen davon, welche Art von Musik, sogar welche konkreten Tonarten bei der Ausbildung des Geistes helfen und welche da eher im Weg stehen. Den krönenden Abschluss in seinem Schulprojekt bildet dann das Fach Dialektik. Das bedeutet ganz grob sowas wie philosophisches Argumentieren. Nach dieser langen, sorgfältigen Ausbildung bleiben also nur die wirklich Geeigneten übrig und die bringen dann auch das wirklich richtige Mindset mit. Hoffentlich. Aber was ist danach? Wie kann man verhindern, dass sie am Ende doch noch zu egoistischen Tyrannen werden, wenn sie die Macht einmal in der Hand haben? Oder dass sie sich von irgendwelchen reichen Lobbygruppen bestechen lassen und dann doch irgendwie nur für ihren eigenen Besitz, für ihr eigenes Ansehen oder ihre eigenen Buddies arbeiten. Damit kommen wir zur zweiten Idee, zu den Besitzverhältnissen. Platons Vorschlag ist hier ebenso konsequent wie radikal. In der Herrscherkaste soll das Privateigentum nämlich komplett abgeschafft werden. Es gibt vielmehr Gütergemeinschaft, alles gehört allen. Das ist das, was Leute manchmal Kommunismus nennen. Normalerweise verbindet man mit dem Wort Kommunismus den Philosophen Karl Marx, der damit allerdings nicht ganz dasselbe meinte. Das ist uns heute aber egal. Platon hat das Wort zwar noch nicht, meint aber wirklich genau das. Alles gehört allen, zumindest innerhalb der Herrscherkaste. Denn wenn es kein Privateigentum gibt, dann hat man durch Bestechung und Korruption auch keinen Vorteil. Und wer nichts behalten kann, der ist auch nicht käuflich. Außerdem will Platon für die Herrscherkaste auch noch die Familie abschaffen. Alle leben in einer großen Kommune, in der alle Partner und vor allem die Kinder irgendwie zu allen gehören. Damit soll verhindert werden, dass die Mitglieder der Herrscherkaste Entscheidungen treffen, die nur zum Vorteil ihrer eigenen Familie oder ihrer eigenen Kumpels sind. Wenn nämlich alle eine Art Riesengroßfamilie bilden, dann kann niemand mehr diejenigen bevorzugen, die ihm näher stehen als andere, weil sich ja jetzt alle gleich nahe stehen sollen. Es gibt also innerhalb der Herrscherklasse nicht nur Kommunismus, sondern auch noch eine große Kommune. Das klingt alles unrealistisch? Kann sein. Aber bedenke erstens, dass Platon hier eine Utopie entwerfen will. Utopie kommt von griechisch utopos, das heißt Nicht-Ort. Es geht also um einen Ort, den es nicht gibt, den wir uns aber vorstellen können und den es deshalb geben könnte. Die Frage lautet also, wie müsste es sein, damit es perfekt ist? Und eine solche Welt nennen wir in der Staatstheorie Utopie. Wenn wir im Alltag sagen, dass etwas utopisch ist, dann meinen wir erstens, dass es unrealistisch ist. Das kann sein, macht aber für die Staatstheorie erstmal nichts aus. Selbst wenn wir die Utopie nie ganz erreichen, können wir doch versuchen, uns ihr anzunähern. Vielleicht kennst du aus dem Matheunterricht noch die Kehrwertfunktion 1 durch x. Der Graph dazu ist eine fallende Kurve, die sich der x-Achse immer weiter nähert. Die erreicht zwar nie die 0, aber wenn wir weit genug nach rechts gehen, kommen wir irgendwann zu 0,000001. Und in der Praxis ist das ja schon fast null. Ob du jetzt 0 Euro hast oder 0,000001, das macht ja kaum Unterschied. Andersrum könnten wir sagen, wenn wir an die Utopie sehr nah dran kommen, dann ist das schon gut genug. Dann wären wir ihr deutlich näher als jetzt und es ginge uns allen viel besser. Bedenke zweitens, dass Platon sich unter einem Staat eine Polis vorstellt, also einen Stadtstaat, wie das antike Athen. Da leben ja deutlich weniger Leute, als heute zum Beispiel in Deutschland leben. Und innerhalb dieses Kleinstaates, innerhalb dieser Polis, leben ja auch nicht alle so wie eben beschrieben, sondern eben nur die wenigen paar Leute, die sich als Herrscher qualifizieren. In der kommunistischen Kommune wohnen also nicht 80 Millionen Menschen, sondern vielleicht so um die 100 herum, vielleicht weniger. Und dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so furchtbar unrealistisch. Die breite Masse, die Arbeiter und Bauern, dürfen dagegen durchaus eine Familie gründen und die dürfen auch durchaus Privateigentum sammeln. Es muss nur irgendwie sichergestellt werden, dass sie schön fleißig weiterarbeiten. Darum dürfen sie nicht zu viel haben, sonst bleiben sie ja einfach faul auf der Couch sitzen. Sie dürfen aber auch nicht zu wenig haben, denn sonst verhungern sie ja und beim Verhungern lässt sich halt schlecht arbeiten. Fassen wir zusammen. Was soll insgesamt herauskommen? Ganz grob vereinfacht sieht Platons Idee so aus. Wenn die richtigen Leute den Staat regieren, also Leute mit den richtigen Motiven, den richtigen Fähigkeiten und der richtigen Ausbildung und nicht irgendwelche Idioten, die sich selbst überschätzen, die korrupt, überfordert oder unfähig sind, dann, ja, dann kann das was werden mit dem Staat. Gut, das war jetzt sehr grob vereinfacht. Schauen wir genauer hin. Platon hält diesen Staat für richtig, weil er menschliche Tugenden verwirklicht. Tugenden sind Werte oder Charaktereigenschaften, die das menschliche Leben angeblich sinnvoll, erfüllt oder reichhaltig machen. Mehr dazu hörst du in den Episoden über Glück, zum Beispiel in Episode 22 oder in den Episoden über Platon und Aristoteles, 24 bis 26. Die vier sogenannten Kardinaltugenden waren in der Antike Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Mäßigung. Da, wo diese Tugenden verwirklicht werden, ist das Leben für Platon in der richtigen Ordnung. Und jetzt geht er alle vier Tugenden durch. Die Weisheit ist verwirklicht durch die PhilosophInnen, die allein der Wahrheit folgen. Insofern verhält sich auch die ganze Stadt weise. Die Tapferkeit ist verwirklicht durch die Militärs, die für Sicherheit in der Stadt Gewehr bei Fuß stehen, die sie zuverlässig nach innen und nach außen verteidigen. Insofern ist auch die ganze Stadt tapfer. Besonnenheit durch die arbeitende Bevölkerung, die nicht allein ihren Begierden nachgehen, sondern sich der Herrschaft der philosophischen Kaste unterordnen. Und Gerechtigkeit dann sozusagen im Gesamtbild. Und zwar dadurch, dass, Zitat, jeder, wie er einer ist, auch nur das Seinige tut und sich nicht in vielerlei mischt, Zitat Ende. Das ist nämlich Platons Definition der Gerechtigkeit, dass alle das kriegen und das tun, was zu ihnen passt. Und das heißt für den großen und nicht sehr schlauen Teil der Bevölkerung eben Besonnenheit. Also im Klartext, Finger weg von Zeug, das dich nichts angeht. Bitte nicht in Staatsangelegenheiten reinpfuschen, von denen du nichts verstehst. Vielen Dank auch. Die Grundidee lautet, dass alle in derjenigen Rolle bleiben, die von Natur aus zu ihnen passt. Dann ist der Staat in der richtigen Ordnung, auf die kommt es ja laut Platon an. Ordnung heißt auch, die innere Einheit des Staates ist stabil. Wenn sie instabil wird, sobald also die Herrschenden sich zerstreiten oder die Beherrschten den Herrschenden misstrauen, dann geht das ganze Unternehmen Stück für Stück den Bach runter. Der Staat muss also für innere Stabilität sorgen. Aber wie geht das? Wie halten wir alle bei der Stange? Platons Überlegung ist in etwa die folgende. Wie sich die Menschen verhalten, hängt davon ab, was sie denken. Damit sie beim richtigen Verhalten bleiben, muss der Staat dafür sorgen, dass sie auch das Richtige denken. Der Staat muss sich also anschauen, was so für Gedanken im Umlauf sind und auch mal regulierend eingreifen. Insbesondere die Dichter, also Schriftsteller, nimmt Platon jetzt ins Visier. Die erfinden ja Sachen, die es gar nicht gibt und bringen Leute von der Wahrheit weg. Von der Wahrheit, die doch das Zentrum der staatlichen Einheit ist. Gedanken, die gefährlich für den Zusammenhalt im Staat sind, müssen also irgendwie rechtzeitig einkassiert werden. Dafür muss der Staat andere Gedanken in Umlauf bringen, die das Staatsziel unterstützen. Platon schlägt dazu eine phönikische Sage, wie er sie nennt, vor, also eine mythische Geschichte aus Phönizien, dem Land der Seefahrer. Diese Geschichte handelt von der Herkunft der Menschen in der Stadt. Ihr zufolge wurden alle Bewohner unter der Erde hergestellt, und zwar aus Material in der Erde. Die Herrscher werden aus Gold hergestellt, ihre Gehilfen aus Silber und die Arbeiter und Ackerbauern aus Eisen und Erz. Die Goldhaltigen zeugen normalerweise Goldkinder, die Eisenhaltigen dagegen Eisenkinder und so weiter. Allerdings könne es vorkommen, dass Nachkommen aus der Gold- oder Silbergruppe nur Eisen enthalten, die müssen dann aus der Herrscherkaste rausgeworfen werden. Umgekehrt können auch Kinder aus der Eisengruppe Gold enthalten und dürfen dann aufsteigen. Das alles, heißt es in der phönikischen Sage, das alles sei nun mal der Wille der Götter und darum auch essentiell für das Bestehen der Stadt. Diese Erzählung soll die Einteilung der Menschen und das Gesamtverhältnis im Staat rechtfertigen. Platon sagt ausdrücklich, dass diese ganze Geschichte an sich ziemlich unglaubwürdig wirkt. Aber wenn man genug Überredungskünste mitbringt, wie er es nennt, dann glauben die Leute das vielleicht. Es ist eine nützliche Illusion, eine, Zitat, untadelige und heilsame Täuschung. Heilsam deshalb, weil sie den Staat stabilisiert und darum eben langfristig gut ist für alle, die drin wohnen. Bemerkenswert. Die Herrschenden müssen zwar selbst der Wahrheit folgen und die Wahrheit sozusagen verwirklichen, wenn es dazu aber nötig ist, die Unwahrheit zu sagen, dann ist das in bestimmten Fällen anscheinend erlaubt. Spätestens jetzt hast du hoffentlich ein paar ganz ernsthafte Fragen an Platon. Ist das, was er da beschreibt, ist das wirklich ein Modell, an dem wir uns heute irgendwie orientieren sollten? Der Philosoph Karl Popper hatte hier eine ganz klare Haltung. Nein, ist es nicht, never ever, auf gar keinen Fall. Auch hier zunächst ein bisschen Einordnung. Popper lebte und studierte im frühen 20. Jahrhundert in Wien. Seine philosophischen Arbeitsgebiete waren Wissenschaftstheorie und Staatstheorie. Als der Faschismus sich in den 30er Jahren immer mehr in Österreich ausbreitete, ging er ins Exil nach Neuseeland, später nach England. Popper musste mit ansehen, wie sich faschistische und kommunistische Diktaturen in der Welt ausbreiteten und die eigene Bevölkerung gewissenlos manipulierten, unterdrückten oder zugrunde richteten. Popper wusste, dass die Demokratie nichts Selbstverständliches ist und dass sie ständig verteidigt werden muss. Er selber zog sozusagen in den Kampf der Ideen und Argumente, insbesondere mit seinem staatsphilosophischen Hauptwerk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Die offene Gesellschaft ist für Popper eine Gesellschaft, in der es eine rechtliche Gleichheit aller Menschen gibt, in der Menschen über sich selbst bestimmen können und selbstbestimmt auf die Veränderungen reagieren können, die die Welt mit sich bringt. Die Grundideen der offenen Gesellschaft findet er schon beim antiken Gesetzgeber Perikles, der die demokratische Staatsordnung in Athen eingerichtet hat. Und die Widerstände gegen diese offene Gesellschaft sind genauso alt. Platon lebte ja in genau dieser Demokratie und er wollte sie anscheinend loswerden. Popper wirft Platon vor, dass der ein totalitäres System schaffen wollte. Ein harter Vorwurf. Aber denken wir mal zurück an die phönikische Sage, die Platon in seinem Staat verbreiten wollte. Eine Lüge soll glaubwürdig gemacht werden, damit die Menschen das System unterstützen. Lehrbuchdefinition von Propaganda. Inhalt dieser Geschichte: Bestimmte Menschen sind von Natur aus zur Herrschaft vorgesehen, andere zur Unterordnung. Ziemlich nah am Rassismus, kritisiert Popper. Gut, bei Platon geht es nicht um Ethnien oder Hautfarben, und anders als in der Rassenlehre der Neuzeit kann man bei Platon ja auch manchmal verändern, wo man hingehört, aber das Prinzip ist doch irgendwie verdammt ähnlich, meint Popper. Darum nennt er die phönikische Sage einen Rassenmythos. Er weist sogar darauf hin, dass es bei Platon eugenische Überlegungen gibt, also Ideen, wie man Menschen der richtigen Art geplant züchten kann. Ganz, ganz schwierige Kiste. Dazu kommt in Platons Entwurf noch die staatliche Zensur von Meinungsäußerungen, die ich vorhin angesprochen habe. Das alles kam Popper doch verdächtig bekannt vor aus der NS-Zeit oder aus dem kommunistischen Ostblock und er hat das alles von ganzem Herzen abgelehnt. Wenn wir es historisch genau nehmen, müssten wir eigentlich sagen, diese Diktaturen gab es erst im 20. Jahrhundert und es gab ja auch erst dort die Voraussetzungen dazu. Massenmedien, Überwachungstechnologie, Geheimdienste und so weiter. Das alles kannte Platon überhaupt nicht. Können wir ein Konzept wie Totalitarismus also wirklich auf ihn zurückprojizieren? Oder ist das nicht ein Anachronismus, würden wir sagen, also ein Gleichsetzen von Sachen, die historisch völlig ungleich sind. Ja, das wäre ein ganz richtiger Einwand, wenn wir jetzt Geschichte betreiben würden. Wir machen aber gerade nicht Geschichte, sondern Philosophie. Wir interessieren uns für Platons Schriften nicht, weil wir antike Griechen so spannend finden, das könnten wir ja auch, sondern weil wir uns fragen, wie unser eigener heutiger Staat organisiert werden muss. Und bei den Stichworten Propaganda, Zensur, Rassismus, da müssen doch alle Alarmglocken anspringen, oder? Alles das sind nämlich Kennzeichen eines totalitären Systems. Was ist das jetzt genau? Autoritär ist ein Staat, der starken Druck auf die Menschen ausübt, dass sie das tun, was der Staat will. Ob sie es selbst wollen, das interessiert den autoritären Staat nicht unbedingt. Hauptsache die Spuren alle. Ein totalitärer Staat geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er bringt die Leute nicht nur dazu, es zu tun, sondern auch dazu, es zu wollen. Er regiert in ihre Meinungen und Gedanken, in ihre intimste Privatsphäre hinein. Die Extremform dieses Staates hat der Autor George Orwell beschrieben in seinem grandiosen Buch 1984, der Mutter aller Dystopien. 1984 entstand im Jahr 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, unter dem lebhaften Eindruck der Diktatur und Propaganda im Nationalsozialismus und im Stalinismus. Popper schrieb sein Buch in etwa zur gleichen Zeit und er entdeckt genau dieses Motiv bei Platon. Damit der Staat zu den Menschen passt, muss sich nicht der Staat ändern, sondern der Staat muss die Menschen ändern. Sie müssen richtig denken, damit der Staat funktioniert. Ich möchte das an einer etwas unscheinbaren Stelle aus Platons Politeia zeigen, die das Problem vielleicht gut auf den Punkt bringt. Zitat: Eine Staatsverfassung, wenn sie einmal den rechten Ansatz genommen hat, geht immer wachsend fort wie ein Kreis. Denn tüchtige Erziehung und Unterricht aufrechterhalten bildet gute Naturen. Und wiederum tüchtige Naturen, von solcher Erziehung unterstützt, gedeihen noch trefflicher als die früheren. Um es also im Kurzen zu sagen, hierauf müssen die Vorsteher der Stadt halten, dass es ihnen nicht unvermerkt in Verfall gerate, sondern sie dieses Jahr vor allen Dingen verhüten, dass irgendetwas geneuert werde in der Gymnastik und Musik gegen die Einrichtung, vielmehr sie diese aus möglichster Aufrecht halten. Zitat Ende. Beginnen wir beim ersten Satz. Warum geht die Staatsverfassung immer wachsend fort wie ein Kreis? Nun, wenn der Staat die Menschen gut macht, dann machen die Menschen auch den Staat gut. Vor allem, wenn er die richtige Herrscherklasse hervorbringt. Das klingt erstmal logisch. Aber wer sind diese Herrscher und Vorsteher? Das sind die Philosophen. Siehe letzte Episode. Aber wer bestimmt jetzt, wer die Philosophen sind? Das tun natürlich diejenigen, die gerade herrschen, denn die sind ja selber Philosophen. Und die können das beurteilen, so auch vorhin in der phönikischen Sage. Aber wenn erstens die Philosophen die Herrschenden sind, zweitens die Philosophen bestimmen, wer Philosoph ist, dann folgt daraus, dass die Herrschenden bestimmen, wer die Herrschenden sein sollen. Das folgt zwingend aus den beiden Sätzen. Die Macht legitimiert sich selbst. Zitat, wie ein Kreis. Also ohne jeden Ausweg. Dieser Kreisel darf allerdings bei Platon nicht gestört werden. Er darf nie ins Schlingern geraten, sonst ist die Stabilität dieses Staates ja in Gefahr. Never change a running system. Darum schreibt er, Neuerungen in Sport oder Musik können die Einstellungen und Gedanken der Menschen verändern. Nach dieser Veränderung laufen die Menschen dann aber nicht mehr nach Plan. Weil der Plan aber schon perfekt ist, folgt daraus, dass die Neuerung den Staat automatisch schlechter macht. Darum sind Neuerungen für Platon grundsätzlich ein Problem, sobald wir einmal im richtigen Staat leben. Und genau hier kann Karl Popper jetzt seine Kritik ansetzen. Platons Staat braucht den Stillstand, damit er überhaupt funktioniert. Genau das, sagt Popper, macht ihn totalitär. Er beobachtet das bei Platon an folgenden 5 Aspekten. A. An der strengen Einteilung der Bevölkerung in verschiedene Klassen. B. An den starren Regeln zur Züchtigung und Erziehung der herrschenden Klasse. C. Am Alleinrecht der Herrscher auf militärische Ausbildung und ihrem gleichzeitigen Ausschluss aus der Wirtschaft. D. An der staatlichen Zensur. E. An der Selbstversorgung des Staates, der nicht auf Leute außerhalb des eigenen Staates angewiesen sein darf. Alles das sind für Popper Elemente totalitärer Kontrolle. Alle 5 Elemente braucht Platons Staat, damit er funktioniert. Und alle 5 bedeuten Stillstand. Von hier aus kommen wir auch zu einem ganz zentralen Argument bei Popper. Das Problem an Platons Staatsmodell ist nicht unbedingt, dass er die falsche Utopie entwirft. Das Problem ist auch nicht, dass er eine eigentlich gute Utopie entwirft, die er dann falsch umsetzt. Sondern das Problem ist, dass er überhaupt eine Utopie entwirft. Denn wenn es darum geht, den perfekten Zustand zu erreichen, dann müssten wir ja wirklich alles tun, um diesen Zustand nachher festzuhalten. Jede Veränderung unterdrücken, selbst den Wunsch danach. Und damit landen wir automatisch, voilà, im Totalitarismus. Einfach, weil wir überhaupt mit der Utopie angefangen haben. Die Utopie schlägt um in Dystopie. Nicht, weil wir zu unfähig in der Umsetzung wären, sondern weil die Utopie das in ihrer eigenen inneren Mechanik immer schon mitbringt. Popper schreibt, Zitat, ein utopischer Versuch der Verwirklichung eines idealen Staates aufgrund eines Entwurfs der Gesellschaftsordnung als Ganzer verlangt eine streng zentralisierte Herrschaft einiger weniger und er führt daher aller Wahrscheinlich nach zu einer Diktatur. Zitat Ende. Poppers Schrift Die offene Gesellschaft und ihre Feinde hat 2 Bände. Den ersten Band nannte Popper Der Zauber Platons, im Original The Spell of Plato. Zauber heißt hier, die Utopie ist immer anziehend, aber dahinter steht auch immer die, Zitat, utopische Sozialtechnik, die utopische Technik des Umbaus der Gesellschaftsordnung oder die Technik der Ganzheitsplanung, Zitat Ende. Und dieser Zauber ist Hexerei und er führt in den Abgrund, sagt Popper. Was wir stattdessen brauchen, schreibt er, ist eine, Zitat, Sozialtechnik der Einzelprobleme. Das heißt, wir wissen eben nicht, wie die ideale Welt aussieht. Sondern wir versuchen nur, unsere eigene reale Welt Stück für Stück besser zu machen. Nach dem Try-and-Error-Prinzip. Dieser Ansatz ist bewusst offen für Veränderungen. Denn Veränderungen können Dinge auch besser machen. Das müssen wir einfach ausprobieren. Mehr zu Poppers eigener Position folgt vielleicht in einer späteren Episode zur Staatstheorie. Jetzt eine kurze Nachfrage. Ist utopisches Denken wirklich so schlimm? Kann das nicht auch eine sinnvolle Funktion haben? Schießt Popper hier vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus? Das ist jetzt nur ein Verdacht, über den du gerne selber weiter nachdenken kannst. Zoomen wir jetzt ein paar Schritte heraus und betrachten wir das größere Bild. Platons Entwurf hat auf die allermeisten staatstheoretischen Grundfragen aus Episode 64 eine Antwort gegeben. Hier also ein ganz kurzes Platon Q&A, ein Frage-Antwort-Spiel. Was ist ein guter Staat? Antwort: ein Klassenstaat mit Herrschaft der Philosophen. Wie legitimiert sich Macht? Antwort: durch die unbestechliche Suche nach der Wahrheit. Konkret kann das am Ende aber heißen, die Macht legitimiert sich einfach selbst. Wie wird man sie wieder los? Antwort: am besten gar nicht. Sobald der Staat einmal läuft, darf er nicht verändert werden, sonst wird er nur schlechter. Wie soll Eigentum verteilt werden? Antwort: Gütergemeinschaft in der herrschenden Klasse, Privateigentum ohne zu große Extreme bei den Beherrschten. In der letzten Episode habe ich außerdem beschrieben, wie dieses Staatsmodell aus einem ganz bestimmten Menschenbild herauswächst. Das tut nämlich jedes Staatsmodell. Siehe dazu auch Episode 64. Was können wir jetzt aber von Platon mitnehmen? Trotz aller Kritik. Da ist zunächst mal der Gedanke, dass es am Ende doch stark auf die echten Menschen ankommt, die Politik machen, also auf ihre persönlichen Fähigkeiten, auf ihre moralische Integrität und so weiter. Und dass es da schon irgendeine Art sorgfältiger Auswahl braucht. Das scheint ja nicht ganz verkehrt zu sein, oder? Auch die Idee, dass Politikerinnen eine gewisse Expertise haben müssen, dass die also fachlich irgendwas wissen sollten, auch das hört man heute immer wieder. Platon sagt, dass Herrscher die Liebe zur Weisheit brauchen. Hier sollten wir uns aber nicht zu viele Hoffnungen machen. Zu Platons Zeit konnte ein sehr gebildeter Staatsmann vielleicht noch genug Wissen über Ökonomie, Soziologie und so weiter, um mit diesem Wissen einen Staat zu führen. Heute ist das ganze Wissen der Welt so umfangreich und so kompliziert, dass ein einzelner Mensch hier wirklich nicht überall durchblicken kann. Wie wissenschaftliche Expertise und politische Macht sinnvoll zusammenarbeiten können, das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die zum Beispiel während der Corona-Krise 2020 bis 2021 immer wieder hochgekocht ist. Philosophinnen können bestimmt viele wertvolle Dinge zur Politik beitragen, aber sie haben nicht unbedingt irgend so ein Geheimwissen oder ein Metawissen, das irgendwie besser ist als alle anderen Wissensgebiete. Zuletzt möchte ich nochmal hervorheben, dass der Staat bei Platon einem moralischen Kompass folgt. Die Frage, was ist wirklich gut, ist für ihn zentral. Und das ist nun mal nicht dieselbe Frage wie, was findet eine Mehrheit in der Sonntagsumfrage jetzt gerade gut? Das sind zwei verschiedene Fragen. Hinter ihnen stehen übrigens auch zwei verschiedene Konzeptionen von Glück, die du schon aus den Episoden 22 folgende kennst. Ist ein Leben gelungen, wenn es sich einfach richtig anfühlt? Oder gibt es sozusagen objektive Kriterien von außen dafür? Und wenn die Mehrheit tatsächlich moralisch falsch liegt, was ist denn dann? Das waren natürlich extrem viele Fragen. Wenn du magst, kannst du dich mit diesen Fragen weiter beschäftigen, bis die nächste Episode erscheint. Falls es ein, zwei Wochen länger dauern sollte, hast du jetzt jedenfalls genug Stoff dafür. Als nächstes werden wir uns wie angekündigt die politische Philosophie von Aristoteles vornehmen. Aristoteles war Platons berühmtester Schüler und hat seine Philosophie teilweise ganz anders aufgezogen. In der Staatstheorie gibt es aber auch viele Gemeinsamkeiten zu Platon. Aber dazu später mehr. Heute hast du ja wirklich lange durchgehalten. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir 5 Sterne bei iTunes oder Spotify hinterlässt oder eine iTunes-Rezension. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!